Was für mich die Faszination ist am Triathlon oder am Ausdauersport, ist seine Ehrlichkeit, oder? Was du bereit bist zu investieren, kannst du auch an Leistung erwarten. Und ja, das macht es ja auch aus, all die Stunden, die Wochen, die Monate, die du dafür trainierst und was du dort alles erlebst, bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter, die harten Trainings zusammen etc. Das ist doch das, was den Sport ausmacht, und um dann am Tag X zu zeigen, was man gearbeitet hat. Und kann es unmöglich der Anreiz sein, dann an diesem Tag irgendwie eine Abkürzung zu nehmen und zu betrügen.
Tri-Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der etwas andere Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tri-Story-Podcast.
So, kommen wir gleich zum Thema. Doping. Und zwar haben wir den Titel gesetzt, Luca Vogelsang, der Ermittler. Der Luca arbeitet bei Swiss Sport Integrity. Das ist die Dopingbehörde in der Schweiz, die zuständig ist für Doping oder sagen wir mal besser Anti-Doping. Wir wollen ja das Doping eigentlich im Sport nicht haben. Und wie gesagt, also Sport und Doping gehören scheinbar zusammen. Es ist ein schwieriges und hochkomplexes Thema, bei dem fast jeder mitredet, verurteilt und bewertet. Was passiert eigentlich in der Schweiz in Sachen Dopingbekämpfung im Sport und somit auch im Triathlon? Wer ist verantwortlich? Wie wird gearbeitet? Was sind die Ziele? Was kann erreicht werden und was nicht? Ich darf den Experten für dieses Thema begrüßen. Das ist der Luca Vogelsang. Hallo Luca.
Hallo. Ja, also erstmal danke für die Einladung, Sabine.
Sagen wir mal so, also Luca Vogelsang, der Ermittler bei Swiss Sport Integrity, das hört sich ja schon ein bisschen an wie ein Krimi. Du schaffst bei der Anti-Doping-Organisation in der Schweiz, und da würde ich froh sein, wenn du dich vielleicht kurz mal selber vorstellen würdest. Also, weil du bist ja auch als Triathlet kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also wie bist du zum Triathlon gekommen und was würdest du so als deine schönsten Rennen oder schönsten Erfolge bezeichnen?
Danke auch für die einleitenden Worte. Ich hoffe, es wird einigermaßen so spannend, wie du das angetönt hast. Ja, zu mir, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus dem deutschsprachigen Teil von Freiburg. Sportlich seit ja jetzt schon über 10 Jahren mache ich Triathlon und auch Straßenläufe. Ja, wenn du mich nach den schönsten Rennen oder größten Erfolgen fragst, dann sicher 2018 die Teilnahme beim Ironman auf Hawaii. Das war sicher ein sehr schönes Erlebnis. Und sonst vom Sportlichen her, wie gesagt, mache ich auch noch Läufe. 2022 bin ich beim Marathon unter 2 Stunden 30 gelaufen. Das war für mich auch noch so eine Limite, die mich reizte, genau.
Ich würde mal sagen, das ist eine Nummer, oder? Ja. Mhm. Wo bist du denn gelaufen?
In Valencia.
In Valencia, ja, das genau. Ist ein schneller Kurs, ne?
Ja, genau, das ist sicher für alle, die ein schnelles Rennen wollen, eine gute Adresse. Das ist auch eine sehr hohe Dichte an schnellen Läufen. Mhm. Ja.
Aber da sagen wir jetzt nochmal nachträglich, nochmal Hut ab, gell? Gratulation, das ist natürlich eine tolle Zeit, ja. Mhm. Und dann stellt sich einfach für mich die Frage, wie wird man Ermittler? Wie ist dein beruflicher Werdegang?
Ja, also beruflich war ich vorher 9 Jahre Polizist. Ja, bin dann vor knapp 2 Jahren jetzt zu SSC gewechselt, wie gesagt, in die Ermittlungsabteilung. Das ist meist so die erste Frage. Also ich mache nicht Dopingkontrollen bei den Sportlern, das machen bei uns Leute mit medizinischem Hintergrund, und ich bin in der Ermittlungsabteilung.
Also kann man sich das so vorstellen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber dass du vorwiegend auch strategisch arbeitest, mehr als operativ, oder?
Beides, also wir arbeiten auch operativ draußen, ja.
Gut, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt habe ich gerade am Anfang schon gesagt, ich mag mich doch zum Beispiel, war das 2022, an den Colin Chartrand erinnern, wo er gedopt war und 3 Jahre, glaube ich, gesperrt worden ist. Der ist sofort zurückgetreten, ist damals auch von der Triathlon-Szene recht beschimpft worden. Und es gibt jetzt anschließend noch andere Fälle, wo wir noch drauf zu sprechen kommen werden. Und dann merkt man so auf den sozialen Medien, jeder hat eine Meinung. Jede Meinung stimmt für den einen und beim anderen eben nicht. Mich würde immer so grundsätzlich interessieren zum Einstieg, welche Rolle spielen überhaupt heutzutage die sozialen Medien in Bezug auf Doping?
Also definitiv das Thema Doping jetzt war in den letzten Jahren sicher präsenter als auch schon im Triathlon. gerade jetzt der Fall, den du ansprichst mit Colin Chartier, der löst ja doch einige Reaktionen aus. Sehr viele Sportler und Triathleten und Triathletinnen haben sich dazu geäußert, weil es ja somit der größte Fall war oder bekannteste Fall in den letzten Jahren. Und ja, für uns war das durchaus spannend, diese Reaktionen vor allem gerade von Sportlerinnen und Sportlern auch zu lesen und zu sehen, wer sich da wie positioniert. Das nehmen wir definitiv auch zur Kenntnis. Sonst allgemein, klar, es wird oft bei Fällen, bei Dopingfällen wird sehr viel, löst meistens viele Reaktionen aus, viele Kommentare, was mir eben auch aufgefallen ist, dass nicht immer alles auch der Wahrheit entspricht, was dort geschrieben ist, aber das ist ja nicht nur in diesem Thema so, das ist ja grundsätzlich ein Problem oder eine Sache. Aber ja, die sozialen Medien sind für uns definitiv spannend, wir sind da auch präsent.
Aber bei den Kommentaren wird nicht die Wahrheit geschrieben, das kann ich mir durchaus vorstellen, natürlich nicht. Aber oft ja auch in den Berichten oder in den ausgehenden Berichten von den Medien, denke ich manchmal, hat es auch manchmal Unwahrheiten oder Feinheiten, die nicht stimmen, oder?
Ja, das kommt definitiv auch vor.
Kommt vor, ne?
Ja, genau.
Fangen wir mal an mit der Grundlage, dass wir wissen, wovon wir reden. Wir reden da von Swiss Sport Integrity, ihr seid da in Bern. Es gab ja 2022 einen Wechsel in der Organisationsform. Ihr seid jetzt eine Stiftung. Jetzt muss ich aber da fragen, wie ist diese Stiftung organisiert und auch in welcher Beziehung steht diese Stiftung zu Swiss Olympic?
Ja, also vielleicht anfangen jetzt bei der Beziehung zu Swiss Olympic. Also das ist schon wichtig zu erwähnen, wir sind unabhängig von Swiss Olympic. Also Swiss Olympic ist zum einen ein Teil, also ein Geldgeber von uns, das ist so, und es besteht ein Leistungsabkommen mit Swiss Olympic. Sie sagen uns in dem Sinn, was wir zu tun haben, oder? Wir können nicht einfach irgendetwas machen, sondern eben, es muss um Anti-Doping gehen. Aber im Wie, da haben sie keinen Einfluss auf unsere Arbeit. Also sie können uns zum Beispiel nicht vorschreiben, welche Athleten wir jetzt testen sollen oder welche wir nicht testen sollen. Da sind wir völlig unabhängig von Swiss Olympic. Und das ist auch wichtig so. Zu der Organisation jetzt Swiss Sport Integrity selber, das ist das angetönt. Wir sind zum einen, die nationale Anti-Doping-Organisation. Das war mir auch schon vorher. Also bis 2022 war die Stiftung, es war schon damals eine Stiftung, unter dem Namen Anti-Doping Schweiz. Dieser Name ist immer noch recht präsent, halt weil der Name Anti-Doping drinsteht. Aber seit 2022 wurde der Name geändert. Und das hat damit zu tun, dass der Bereich Ethik im Sport, neu dazugekommen ist. Der Hintergrund dazu ist, oder der Auslöser war eigentlich 2020, die Macklingen-Protokolle. Mhm. Dort wurden ja diverse Missstände, vor allem im Turnsport, aufgedeckt. Da wurde dann die Forderung laut, dass es eine Meldestelle geben muss, eine unabhängige Meldestelle, die solche Meldungen oder solche Fälle untersucht. Diese Meldestelle gab es vorher nicht, die war bei den jeweiligen Verbänden. Mhm. Und ja, es ist ja nicht nur im Sport so, wenn die eigenen Leute gegen dann das eigene Personal so vorgehen muss, ist das immer schwierig. Und deshalb wurde gefordert, dass es eine unabhängige Meldestelle in der Schweiz braucht für solche Vorfälle. Diese Aufgabe wurde dann an die Doping Schweiz übertragen. Hauptsächlich aus den Gründen, jetzt ohne da groß Eigenlob zu betreiben, aber weil Anti-Doping Schweiz einen guten Ruf genoss in der Schweizer Sportlandschaft und auch, weil sie entsprechend schon sehr gut vernetzt waren. Und das war sicher auch, dieses Netzwerk konnte sicher auch weitergegeben werden dann an den Ethikbereich. Und ja, eben diese Meldestelle wurde per 1. Januar 2022 in Betrieb genommen. Man kann schon sagen, etwas ins Blaue heraus, also man wusste nicht, kommen Meldungen, wie viele Meldungen kommen, was für Meldungen kommen. Es hat sich dann aber recht schnell auch gezeigt, dass der Bedarf groß war oder auch immer noch ist. Schon im ersten Jahr gab es viele Meldungen, letztes Jahr waren es noch mehr. Diese Zahlen werden dann in Kürze auch mal veröffentlicht. Und ja, es hat sich auch gezeigt, dass diese Untersuchungen, diese Verfahren sehr langwierig sein können, sehr zeitintensiv. Auch viel Fingerspitzengefühl erfordern, also es sind oft Jugendliche oder sogar Kinder involviert, was natürlich ein entsprechendes Vorgehen auch bedingt.
Das stelle ich mir. Ich glaube, das ist aber jetzt auch ein Thema, wo man vielleicht auch mal genau anschauen müsste, aber das ist jetzt auch weniger dein Bereich, oder? Habe ich richtig verstanden? Du bist eigentlich wirklich auf Doping spezialisiert oder bist du auch im Ethikbereich beschäftigt?
Ja.
Obwohl Doping ja auch zur Ethik gehört, aber verstehen wir uns richtig. Also Doping ist ja, da geht es ja mehr um die medizinischen.
Ja, ja, es ist eigentlich schon getrennt zwischen Anti-Doping und Ethik. Wir von der Ermittlungsabteilung, grundsätzlich das Hauptgebiet ist Anti-Doping, aber wir unterstützen auch die Ethikabteilung in ihren Verfahren und Untersuchungen.
Also abteilungsübergreifend.
Ja, genau.
Du hast schon einen Fokus auf Doping, so kann man das
sagen. Ja, genau.
Wie finanziert ihr euch?
Ja, wie gesagt, zur Hälfte oder rund zur Hälfte vom Bund, also vom BASPO,
ja.
Und die andere Hälfte von Swiss Olympic. Mhm.
Und wie ist das so mit dem internationalen Austausch? Also als im internationalen Geschäft ist man wahrscheinlich auch oft auf Zusammenarbeit mit anderen Agenturen angewiesen. Wie läuft das? Oder?
Ja, das ist so. Das ist viel auch international, das Netzwerk. Und das funktioniert eigentlich recht gut und auch einfach mit den anderen Organisationen. Mhm. Da sind wir wirklich mit vielen in einem sehr guten Austausch. Aber auch nicht mit allen, also es gibt auch Nationen oder so, wo man eine Anfrage und die Information hinschickt und da hört man dann nie etwas.
Nordkorea aber, wahrscheinlich.
Ja, das, genau, und, aber sonst mit dem größten Teil haben wir es wirklich einen guten Austausch.
Du hast mich jetzt vorher darauf hingewiesen, dass es insgesamt 11 Verstöße gegen die Dopingregeln gibt und das hat mich dann doch, also ja, finde es eine große Anzahl. Kannst du so ein bisschen uns Einblick geben, was sind das für 11 Verstöße?
Ja, genau. Wie gesagt, der Klassiker, die positive Probe, Dopingprobe, das ist ein Verstoß, der zu einer Sperre führen kann. Mhm. Es gibt aber insgesamt 11 Verstöße, die sind im Dopingstatut von Swiss Olympic, sind die geregelt oder sind die aufgeführt. Ich will jetzt auch nicht alle 11 herunterlesen, vielleicht so die bekanntesten oder etwa mal vorkommen.
Die gängigsten.
Ja, die gängigsten. Was noch gibt, Verweigerung einer Dopingkontrolle, also wenn man sich weigert, eine Kontrolle abzugeben. Oder unzulässige Einflussnahme, das ist zum Beispiel, wenn man irgendwie versucht, mit fremdem Urin die Kontrolle zu manipulieren.
Da muss ich meinen Running Gag, Entschuldigung,
ja.
Bildschlagzeile von vor 120.000 Jahren. Thurau schwanger? Fragezeichen. Also das war ja der Didi Thurau, wo er ein Radprofi war, ein sehr guter in Deutschland. Und der hat, glaube ich, den Urin von seiner Frau abgegeben.
Ja.
Aber das muss ich einfach loswerden, Entschuldigung.
Ja,
weil ich finde, das die Hammer-Schlagzeile.
Genau, ja. Genau, da wurde dann festgestellt, dass er schwanger sein müsste, anhand seiner Probe. Ja, genau. Aber kommt vor, dass versucht wird, mit irgendwelchen Mitteln die Probe zu manipulieren. Dann rein schon der Besitz von verbotenen Substanzen kann auch zur Sperre führen. Auch schon der Versuchte in Verkehr bringen, also wenn man irgendwie aus dem Ausland verbotene Substanzen bestellen will. Und die werden dann abgefangen vom Zoll, also ohne dass man diese Mittel jemals bei sich hatte, kann das schon zu einem Verstoß führen.
Darf ich da gerade kurz einhaken?
Ja.
Entschuldigung. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner habe oder eine Partnerin, wo eine Krankheit hat, wo ich zum Beispiel nierenkrank, fällt mir jetzt gerade ein, dann nimmt man dieses EPO, dann, was mache ich dann? Dann habe ich dieses EPO zu Hause und mein Partner oder meine Partnerin nimmt das. Muss ich das anmelden oder was mache ich dann?
Ja, ist klar, wenn es natürlich medizinische Gründe hat,
ja.
Oder die meisten Dopingmittel haben einen, oder eigentlich alle haben einen medizinischen Zweck, oder? Und klar, wenn es medizinische Gründe hat, aber dann ist irgendwo ein Arztrezept vorhanden oder eine Verschreibung.
Okay. Das gilt dann.
Ja, genau. Und wenn man das nicht vorweisen kann, dann wird es dann eben problematisch. Ja, vielleicht noch zwei weitere. Der verbotene Umgang. Das heißt, wenn ein Trainer oder eine Betreuungsperson jetzt gesperrt wird aufgrund eines Verstoßes, dann ist es auch den Athleten untersagt, mit diesen Personen weiterzuarbeiten für die Zeit der Sperre. Das Gleiche gilt auch, wenn jetzt ein Sportler, ein Aktiver gesperrt wird für 4 Jahre, dann darf er nicht sagen in dieser Zeit, okay, ich mache jetzt Trainer, also dann ist er gesperrt.
Also aus dem ganzen Sportgeschehen
auch. Genau, für alle sämtliche Funktionen. Genau.
Und auch ich kann dann auch nicht als Triathlet dann irgendwie an einem Radrennen starten.
Ja, genau. Das ist wirklich für alle Sportarten. Und dann vielleicht noch einer, der auch öfters vorkommt, die Meldepflichtverstöße. Es gab jetzt auch gerade in der Leichtathletik mit Mohamed Khatir einen prominenteren Fall. Der hatte 3 versäumte Kontrollen innerhalb von 12 Monaten und der wurde jetzt auch vorläufig gesperrt. Vielleicht kann ich da etwas erklären, um was es da geht, damit man das versteht, damit ich etwas ausholen. Das bezieht sich jetzt wirklich auf den Profisport. Also Sportler, die in einem Kontrollpool sind, da gibt es dann verschiedene Pools, je nach Niveau und Verband, in dem man ist. Die sind verpflichtet, uns, man sagt dann, die Whereabouts anzugeben. Das heißt, sie müssen uns jeden Tag angeben, wo sie sich aufhalten, wo sie übernachten, wo sie allenfalls arbeiten und wo sie trainieren. Gewisse Athleten, die müssen dann noch ein Stundenfenster angeben. In diesem Stundenfenster müssen sie die genaue Adresse angeben, wo sie sich aufhalten. Oder wenn sie zum Beispiel beim Training, wenn jetzt ein Triathlet, der schreibt dann irgendwie rein 5 Stunden Radfahren Region Zürich oder so, dann muss er uns nicht die Garmin-Route schicken. Aber in diesem 60-Minuten-Fenster, da muss er die genaue Adresse angeben, wo er sich aufhält. Wenn es in diesem 60-Minuten-Fenster zu einem Kontrollversuch kommt und er ist nicht vor Ort oder die Athletin ist nicht dort, wo sie angegeben hat, dann gibt es einen Misstest, also dann gibt es eine Verwarnung. Und wenn das 3-mal innerhalb von 12 Monaten vorkommt, dann stellt das auch einen Verstoß dar und der Athlet wird gesperrt. Vielleicht noch dazu, das Stundenfenster, das bedeutet nicht, dass die Athleten nur in diesen 60 Minuten getestet werden können und dürfen. Es wird auch nicht nur in diesem Fenster gemacht, also es soll auch nicht unbedingt vorhersehbar sein, wann kontrolliert wird. Es ist klar, die Chance, auf dass man den Athleten antrifft, ist natürlich viel größer. Und zum Zweiten noch, Athleten, auch Profiathleten, die Whereabouts nicht angeben müssen. Also das ist ja auch zum Beispiel im Triathlon, gibt es viele, die eine Profilizenz haben und die müssen die Whereabouts nicht angeben. Bedeutet aber nicht, dass auch diese Athleten nicht getestet werden dürfen.
Aber die müssen, wenn die nicht angeben müssen, wo sie sind, wie erreicht man die dann am Wettkampf oder zu Hause oder wie macht man das dann?
Ja, genau, das ist dann eigentlich auch unsere Aufgabe, herausfinden halt, anfalls, wo sie wohnen, wo sie anzutreffen sind. Ja, dort ist der Aufwand für uns in dem Sinn größer. Aber ja, wir wollen auch nicht, dass einfach alle Athleten, die eine Profilizenz haben, uns die Whereabouts angeben müssen. Man kann sich vorstellen, das ist auch sehr, ja, privat und aufwendig auch für die Athleten. Dann, wenn sie es angeben müssen, dann sollen sie auch regelmäßig kontrolliert werden in dem Sinn.
Wenn ich die Wettkämpfe in der Schweiz, die Wettkampfszene anschaue, ich weiß das jetzt nur, zuletzt habe ich das erlebt beim Zürich-Marathon, da gibt es die Dopingprobe. Es gibt ja eigentlich bei jedem Wettkampf auch die Dopingkontrollen. Ist es denn bestimmt, an welchen Triathlons, wenn wir beim Triathlon bleiben, getestet wird und welche nicht? Weiß man das vorher oder wird bei allen getestet oder?
Nee, also bei allen Veranstaltungen wird nicht getestet. Das ist nicht möglich, ja, wenn man denkt, ja genau, also es gibt ja nicht nur Triathlon, es gibt noch jedes Wochenende unzählige Veranstaltungen. Ja. So, klar, es gibt dann größere Events, wo wir sagen wir präsenter sind als andere. Dann gibt es Veranstalter, die das wollen, die bezahlen dann auch dafür, dass wir kommen. Ja, das ist unterschiedlich. Aber man kann nicht sagen, wir sind immer an diesen Rennen, sind wir immer oder sind wir nie so.
Das hört sich ja nach einem unglaublich großen Gebiet an, mit der Ethik, mit dem Doping, mit den ganzen Daten, die ihr habt, dann, die ihr sammelt. Wie viele Leute arbeiten hier am Ort?
Ja, wir sind jetzt rund etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind wirklich recht bunt zusammengemischt, so vom beruflichen Hintergrund. Also wir sind Polizisten, wir haben Juristen, wir haben Sportwissenschaftler, medizinisches Personal, wir haben Sozialwissenschaftler, dann haben wir Leute mit pädagogischem Hintergrund, psychologischem Hintergrund, Pharmazeutin, also wirklich recht bunt durchmischt. Das macht es auch spannend, auch im Austausch, also wenn wir irgendwie Szenarien diskutieren oder Probleme, dann hat der Sportwissenschaftler einen anderen Blick drauf als ich, als Polizist zum Beispiel.
Ich kann mir vorstellen, dass man unheimlich viel lernt, ne? Also über die Menschen, ne?
Ja, genau. Das sicher und eben auch von anderen Gebieten. Wirklich ein konstruktiver Austausch.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Vorteil ist, dass du so aktiv auch im Triathlon bist, weil du ja dich auch in die Leute in gewissen Situationen wahrscheinlich hineinversetzen kannst. Also ob das jetzt so positiv oder negativ ist, manchmal sagen wir dahingestellt, aber du hast wahrscheinlich auch bei den Ermittlungsarbeiten, dann vielleicht entwickelst du auch ein anderes Gespür, oder?
Ja, das ist sicher so. Du kannst gewisse Sachen sicher auch ein bisschen anders oder besser einschätzen, wenn du selber aus dem Sport kommst. Und wir auch da haben wir verschiedene Hintergründe und
wenn man einer weglaufen will, dann bist du schneller. Ja. Nein, ja. Dann einfach noch so die ganz banale Frage: Was habt ihr eigentlich für ein Ziel mit Swiss Sport Integrity?
Ja, also plakativ gesagt einfach der Schutz des sauberen Sports oder unseren Beitrag zu leisten für einen sauberen Sport, um die fairen und sauberen Sportler zu schützen. So, und wenn ich da mal noch etwas sagen darf, das liegt mir auch persönlich eigentlich am Herzen, was unsere Organisation anbelangt. Also wir haben vorhin schon gesprochen, soziale Medien so, und bei so Fällen ist mir aufgefallen, dass doch oft die Anti-Doping-Organisationen so als die Schlechten und Bösen dargestellt werden. Nicht nur in der Schweiz, aber teilweise auch im Ausland. Da kann ich jetzt vor allem für unsere Organisation sprechen, aber auch mit den Leuten, wo ich sonst schon zu tun hatte, international. Bei uns arbeiten Leute, die lieben den Sport zu 100%. Oder wir sind alle Fan des Sports, und das heißt nicht, dass jeder von uns irgendwie Spitzensportler ist oder war. Das ist auch nicht die Anforderung, aber jeder hat irgendeinen Bezug zum Sport. Ja, wenn du mich nach dem Ziel fragst, also unser Ziel ist es nicht, oder unser Anspruch ist nicht, irgendwie Sportler zu schikanieren oder irgendwie zu Unrecht irgendetwas anzuhängen oder eben mit unnötigen also Kontrollen irgendwie zu schikanieren. Das ist nicht unser Anreiz, und wir wollen unseren Beitrag leisten für einen fairen Sport, dass die sauberen Athleten geschützt werden. Aber es gibt immer Leute, die betrügen wollen oder abkürzen wollen, und die gilt es aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist unser Anspruch und unser Ziel. Ja,
ich glaube, das muss man sich, das ist wichtig, dass du das sagst, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, weil es ist ja auch ein sehr emotionales Thema oft ist, vor allem wenn man mit Athleten bekannt, verwandt oder was auch immer ist, dann muss man einfach auch mal Fakten schaffen. Dann,
ne? Und eben klar, ich will nicht sagen, dass wir noch nie einen Fall gemacht hätten oder, und es ist auch immer so eine Gratwanderung, oder es gibt einfach Maßnahmen, die sind vielleicht nicht immer vereinbar, auch mit dem Leben eines Sportlers, oder eine Dopingkontrolle ist meistens unpassend und unangebracht aus seiner Sicht, aber es bedingt es halt einfach auch.
Was sind denn so was ist die größte Herausforderung bei euch im Job? Ich kann mir vorstellen, ihr habt ganz viele Herausforderungen, aber was ist so die größte Knacknuss? Kann man das sagen?
Ja, jetzt geht so ein bisschen das herein, was ich gesagt habe. Also eben, wir wollen die Sportler schützen grundsätzlich. Und dazu gehört halt auch eben, dass sie teilweise eben, sei es mit Dopingkontrollen oder mit den Whereabouts, halt auch Aufwände betreiben müssen, die für sie nicht unbedingt, in ihr Plan passen oder so. Aber da, sind wir einfach gezwungen, das auch zu machen, aber das möglichst eben, einigermaßen für den Sportler angebracht zu machen.
Und da gibt es auch Sportler, die das nervt, dass sie jeden Tag angeben müssen, wo, ich stelle mir das auch schwierig vor, muss ich sagen, weil gerade ich bin jetzt auch zum Beispiel eine Person, wo sehr flexibel ist und sehr manchmal auch ohne Plan unterwegs ist, aber man muss halt jeden Tag angeben, wo man, ich glaube im Rahmen von einer Stunde, wo man erreichbar ist, und das bringen die zum Ausdruck, dass sie das nervt oder dass sie das nicht gut finden, oder wie ist das?
Zum Ausdruck bringen sie es eher weniger, würde ich sagen. Es gibt Athleten und Athletinnen, die fühlen das besser als andere. Andere lassen das etwas mehr schleifen. Und wie du sagst, es ist ein gewissen auch verständlich, dass es nicht erste Priorität hat. Wie gesagt, es gehört dazu. Wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, die Athleten zu finden, damit wir sie testen können. Gewisse macht das besser, gewisse etwas anders. Ja, auch wenn jetzt das vielleicht mal vergessen geht oder so, dann schreibt man sie an und macht sie darauf aufmerksam, oder? Das ist ja, ist wie in der Arbeitswelt auch, wenn mal einmal im Jahr zu spät kommt, weil er einen Zug verspätet hat, dann sagt niemand etwas. Aber wenn das halt beim Gleichen immer alle zwei Wochen vorkommt, da stellen sich halt gewisse Fragen, und das ist bei uns auch so.
Das ist auch verständlich.
Und das Gleiche vielleicht auch bei den Dopingkontrollen, auch da gewisse Athleten, dort ist es sicher einmal, dass gewisse Athleten mal ihren Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können. Wie gesagt, zu einem gewissen auch verständlich. Es ist meistens unpassend.
Weißt du, oder wo kann man das bei euch irgendwo nachlesen? Wie viele Dopingkontrollen es gibt, wie viel ihr macht im Jahr? Oder?
Ja, also diese Zahlen, die werden
Sonst würde ich auch das vielleicht noch verlinken.
Ja, also es kommt in Kürze, wird der Jahresbericht irgendwann veröffentlicht und dort sind diese Zahlen auch aufgeführt.
Da würde ich mal einen Link vielleicht noch reinsetzen, dass man da mal nachschauen kann.
Also der kommt wahrscheinlich im April. Oder
ja, es noch im Jahresbericht, der kommt ja immer so im April, Mai raus. Mhm.
Aber diese Zahlen sind alle... Die sind einsehbar, ja.
Sonst können wir mal den alten noch vielleicht verlinken. Ne? Jetzt würde mich interessieren, ihr macht ja auch im Wesentlichen ein Angebot für die Sportler, wo sich informieren müssen, was kann ich zu mir nehmen und was sollte ich vermeiden. Wie sieht jetzt zum Beispiel das Angebot bei euch aus und vor allen Dingen auch, ja nicht nur über die Medikamente einerseits, andererseits auch über Nahrungsergänzungsmittel, weil da hat es ja auch immer... Verdachtsmomente, ich sag mal jetzt in Proteinpulver oder man hat auch viel gehört von Fleisch zu setzen oder so weiter. Wie kann ich mich da informieren und was macht ihr da für ein Angebot?
Also eben, da muss man etwas trennen zwischen Medikament und Nahrungsergänzungsmittel. Bei Medikament, da gibt's auch eine App von uns, wo man die benutzen auch viele Sportler, wo man wirklich das Medikament eingeben kann und dann erscheint, ob verboten oder nicht, ob nur im Wettkampf verboten oder nicht.
Und das App finde ich und das Swiss
Das ist auch bei uns genau auf der Webseite. Mhm. Genau. Mhm. Also von dem her, mit Medikamenten ist man da recht gut abgedeckt als Sportler.
Das ist aber noch ein wichtiger Tipp, ja.
Mhm. Ja. Ja, und wenn man etwas mal nicht finden kann, dann entweder fragt man den Apotheker oder sonst auch kann man auch jederzeit bei uns nachfragen, wenn man unsicher ist. Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird es dann etwas schwieriger, weil die unterliegen, im Gegensatz zu Medikamenten, werden die nicht reguliert von Swissmedic in der Schweiz jetzt. Und entsprechend haben Nahrungsergänzungsmittel auch nicht so hohe Qualitätsanforderungen. Mhm. Und eben auch bei unseren Präventionsveranstaltungen wird immer wieder gewarnt oder also einfach darauf hingewiesen oder Vorsicht geboten bei Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt Hersteller, die zum Beispiel ein Begriff könnte die Kölner Liste sein.
Ja.
Die Nahrungsergänzungsmittel, die auf der Kölner Liste sind, das sind Mittel, die von diesem Institut getestet wurden, nach ihren Qualitätsansprüchen oder nach ihren Richtlinien. Und die wurden analysiert. Und dort, bei diesen Mitteln, die auf dieser Kölner Liste sind, ist sicher das Risiko von Verunreinigungen kleiner. Heißt aber nicht, also, dass sie
unbedenklich
sind, genau. Warum nicht mehr auf dieser Liste sind, das ist halt schlussendlich eine Kostenfrage. Also der Hersteller, der muss das bezahlen, dass das auf diese Liste kommt.
Also theoretisch muss ich ja als Sportler auch immer gucken, es ist ja eigentlich fast schon eine ganz große Schwierigkeit, wenn ich schon ins Restaurant gehe und Fleisch bestelle, was hormonell belastet sein könnte. Da bin ich ja, ich bin ja immer ganz nah dran, ne?
Ja, also gerade mit Fleischkontamination, da gibt's auch Hinweis bei uns, vor allem in gewissen Ländern.
Ja.
Aber jetzt hier bei uns ist es eher unbedenklicher als anderswo, ja.
Mhm.
Aber auch da, ja, gilt es sich halt entsprechend zu informieren, genau. Mhm. Und eben nochmal zu Nahrungsergänzungsmitteln, was wir empfehlen, ist halt hauptsächlich jetzt Produkte aus der Schweiz, so die bekannten großen Firmen, die man kennt, oder auch in Deutschland. Sicher Vorsicht geboten ist immer bei irgendwelchen ausländischen Seiten, die dann, ja.
Ja, und vielleicht auch USA, man stellt da ja gerne mal, ne?
Genau, oder irgendwie Produkte, die da, weiß nicht was, versprechen und so, da ist sicher Vorsicht geboten.
Und was ist eigentlich mit dem Kreatin? Ist das Kreatin erlaubt?
Ja.
Das kann man alles jetzt im Prinzip, insbesondere die Medikamente kann man in dem App nachschauen. Jetzt gibt es ja aber auch über das App, ne, glaube ich, oder über die Webseite, die Verdachtsfälle, die man hat, anonym zu melden, oder?
Mhm.
Wird davon häufig Gebrauch gemacht?
Genau, also das gibt es eigentlich bei den meisten Anti-Doping-Organisationen, dass man die Möglichkeit hat, Meldungen abzugeben. Bei uns jetzt eben entweder auch im Bereich Ethik oder im Bereich Anti-Doping kann man Meldungen machen. Wenn du fragst nach den Zahlen, also im Bereich Ethik wird es viel häufiger bei uns jetzt Gebrauch gemacht. Aber ja, es wird Gebrauch davon gemacht.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es auch explizit vielleicht eine Aufgabe jetzt war. Ich weiß es nicht, die in deinen Bereich fällt. Wenn ich einen anonymen Hinweis habe auf einen mutmaßlichen Dopingfall, Dann kann ich ja nicht Rücksprache nehmen.
Ja, also bei auf unserer Plattform ist es so, du kannst es komplett anonym machen, du kannst uns auch Angaben von dir zukommen lassen. Wenn man es anonym macht, dann ist es so, haben wir unter Umständen keine Möglichkeit, Rücksprache zu nehmen. Man kann auf dieser Plattform kann man auch ein Profil erstellen, das kann auch alles auch mit Fake-Angaben sein, das ist uns egal. Aber in diesem Fall hätten wir zumindest die Möglichkeit, über das Portal mit dem Melder zu kommunizieren. Das Ganze auch, wie gesagt, anonym. Wir haben dann auch keine Möglichkeit, an die Angaben zu kommen. Aber ja, es gibt durchaus Leute, die das einfach anonym machen und da haben wir keine Möglichkeit, Rückfragen zu stellen.
Mhm. Übrigens, Tri-Story steht für Inhalte und nicht für Werbung. Wenn du mich finanziell unterstützen möchtest, findest du alle Angaben in den Shownotes. Ich danke dir.
Ich weiß nicht, ob da nicht eventuell auch schon mal das Risiko zur Denunzination besteht. Gibt's das?
Also grundsätzlich, ja, wenn man eine Meldung bei uns macht, grundsätzlich, ja, kann man sagen, man schwärzt jemanden an, vielleicht auch völlig zu Unrecht, das ist so. Aber, ja, wir sind die Ansprechstelle dafür, weil in der Regel gesprochen wird ja sowieso, und bevor man es irgendwie 10 anderen Leuten erzählt und die erzählen es dann weiter, dann macht man lieber die Meldung an uns. Und um da vielleicht auch etwas die Hemmung zu nehmen, also wir werden uns nie nur auf eine Meldung stützen. Also für uns ist eine Meldung ist immer ein Teil eines Ganzen, oder eine Meldung sorgt dafür, dass wir uns mit dem Athleten oder der Athletin befassen. Vielleicht war diese Person bei uns noch nicht auf dem Radar, vielleicht haben wir sie schon auf dem Radar und dann ist die eine Meldung ein weiteres Teil davon. Ja, für uns geht es dann darum, die Meldung wird bewertet und sind wir überhaupt zuständig etc. Und dann werden weitere Informationen dazu gesammelt, intern, extern. Und das gibt dann ein Gesamtbild, wo die Meldung auch ja in den Kontext gestellt werden kann. Und entweder kommen wir zum Schluss, nein, die Meldung wird nicht weiterverfolgt, weil nichts dran ist. Oder wir kommen zum Schluss, okay, es erfordert weitere Maßnahmen.
Genau. Geht ihr allen Hinweisen nach oder müsst ihr aussortieren?
Ja, also es kann, wenn, sag ich mal, wenn jetzt eine Meldung kommt während der Tour de France, wo jemand schreibt, jeder, der dort fährt, ist sowieso gedopt, oder? Ja, dann gibt's für uns nicht viel Bedarf für so eine Meldung. So. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, solche Meldungen, so Einzeiler, die gibt es, ja.
Das ist aber schön, ne?
Ja, das ist dann schwierig, da irgendetwas zu machen. Genau.
Ja, ja.
Aber sonst grundsätzlich, die Meldungen, wie gesagt, die werden bewertet. Wir, eben, die Frage ist auch immer, sind wir zuständig? Und wenn nicht, dann schauen wir auch, ob wir die allenfalls weitergeben können. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch Thema Drogen jetzt, wenn das vor allem Hobbysport betrifft, dann geben wir das Ende dann weiter an die Strafverfolgungsbehörde, weil es für uns nicht relevant ist.
Da wollte ich jetzt gerade nochmal einhaken, wo wir auch bei den Verstößen gewesen sind. Wer ist denn überhaupt strafrechtlich zuständig? Also wenn jetzt ein Verstoß vorliegt, ein Regelverstoß, wer ist überhaupt zuständig, wer bestraft? Und das kann ja zum Teil auch erhebliche Strafen mittlerweile zur Folge haben, ne?
Ja, also da sprechen wir jetzt allgemein eben über die rechtliche Situation von Doping. Und ja, da muss ich jetzt etwas ausholen, um das mal zu erklären. Ich versuche es recht oberflächlich zu machen.
Ja, aber ist interessant, ja.
Man muss unterscheiden im rechtlichen Sinne zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Privatrecht, da geht es darum, ob eine Person, die einen Verstoß begangen hat, ob sie vom Sport gesperrt werden kann oder ausgeschlossen werden kann. Im öffentlichen Recht, da sprechen wir von der strafrechtlichen Seite vom Umgang mit Doping. In der Schweiz ist der strafrechtliche Teil ist geregelt, das nennt sich Bundesgesetz über Förderung von Sport und Bewegung. Zu diesem Gesetz gibt es eine Verordnung dazu und in dieser Verordnung ist auch eine Liste mit allen verbotenen Substanzen und Methoden, die in der Schweiz verboten sind. Diese Liste, das ist nicht gleich Dopingliste. Die Dopingliste kommt im Privatrecht zum Zuge, komme ich nachher dazu. In der Schweiz ist geregelt, dass aktuell der Eigenkonsum von Doping ist nicht strafbar im strafrechtlichen Sinne. im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland.
Was heißt Eigenkonsum?
Also du als Person, du darfst Doping konsumieren.
Wenn ich nicht gerade Ironman-Weltmeister werden will.
Wie gesagt, da sprechen wir jetzt rein von der strafrechtlichen Seite. Ja, also ja, und auch der Besitz zum Eigenbedarf ist in der Schweiz aktuell nicht verboten. Also ich mache ein Beispiel. Du jetzt in eine Kontrolle gerätst von der Polizei, Verkehrskontrolle, und die Polizei findet dann bei einer Person eine geringe Menge an Dopingmitteln. Dann ist es strafrechtlich, wird das nicht verfolgt. Also diese Person wird nicht angezeigt, sie bekommt keine Buße etc., weil in der Schweiz aktuell straflos. Wie gesagt, in Deutschland ist schon der Eigenkonsum verboten aktuell strafrechtlich. Dopingmittel sind in der Schweiz aber jederzeit verboten. Das heißt, die Dopingmittel, die die Polizei findet, die werden sichergestellt, die kommen zu uns und werden dann schlussendlich vernichtet. Mhm. Aber nochmal, strafrechtlich wird diese Person nicht verfolgt. Anders sieht es aus, wenn diese Person jetzt den ganzen Kofferraum voll hat mit Dopingmitteln und man davon ausgehen kann, okay, die verkauft das oder betreibt Handel oder gibt es ab, dann wird diese Person bei der entsprechenden Staatsanwaltschaft des jeweiligen Kantons angezeigt und wird dann strafrechtlich verfolgt. In diesen Verfahren, also diese Verfahren werden von der Staatsanwaltschaft und der Polizei geführt. Dort sind wir nur als Unterstützung zuständig, sind wir einfach zur Unterstützung, um für Fachfragen oder Einschätzungen, genau. Weil aber Strafverfolgung, nochmal rein strafrechtlich, ist Sache der Kantone. Mhm. Okay, und dann gibt es eben die privatrechtliche Seite. Dort geht es dann darum, kann die Person, die einen Verstoß begangen hat, gesperrt werden. Und da kommt dann eben das Dopingstatut von Swiss Olympic zum Zuge. Über das haben wir schon gesprochen mit den 11 Verstößen. Dieses Dopingstatut, das ist angelehnt an den Code der WADA, also der Welt-Anti-Doping-Agentur. Dazu gibt es auch die Dopingliste. Mhm. Und dieser Code und diese Liste, die gelten international. Die sind für alle Länder gleich. Genau. Und wenn es dann eben zu einem Verstoß kommt, dann ist immer die Frage, kann die Person, die einen Verstoß begangen hat, kann die diesem Dopingstatut unterstellt werden? Also gilt die Person als Sportler? Und diese Frage, da stellt sich nicht die Frage irgendwie, ist jetzt Yoga oder Dart, ist das ein Sport? Sondern das Kriterium da ist, ob der Verband, den es betrifft, ob der Mitglied bei Swiss Olympic ist. Also in der Schweiz sind es etwas über 80 Verbände, die Mitglied sind bei Swiss Olympic, und entsprechend unterstehen alle diese Verbände dem Dopingstatut. Es gibt Verbände in der Schweiz, die sind nicht Mitglied bei Swiss Olympic. So ein Klassiker, auf den wir auch etwa angesprochen werden, ist Bodybuilding, wo es oft heißt, ja, wie kann das sein, dort sind doch alle voll. Dieser Verband, der ist nicht bei Swiss Olympic. Entsprechend kann der Verband in Bezug auf das Thema Doping grundsätzlich tun und lassen, was sie wollen. Genau. Also diese Athleten, die werden durch uns auch nicht getestet, weil uns die Grundlage da fehlt. Aber jetzt Triathlon, Swiss Cycling, Swiss Athletics, Schwimmen etc., die sind Mitglied bei Swiss Olympic. Entsprechend jeder Sportler, der eine Lizenz hat bei so einem Verband oder Mitglied in einem Verein ist oder auch Wettkämpfe macht bei so einem Verband, der untersteht diesem Dopingstatut und der kann grundsätzlich auch getestet werden und bei Verstößen kann er auch gesperrt werden, egal welches Niveau, egal welche Sportart.
Da habe ich jetzt gerade zwei Nachfragen. Ja. Die erste wäre, wenn du sagst, jemand hat den Koffer voll Dopingmitteln. Zum Beispiel EPO ist ja ein Medikament. Es wird ja erst zum Dopingmittel, wenn es jetzt konkret im Velofahrer geben würde. Kann ich das denn definieren? Wenn ich den Kofferraum aufmache, braucht der das zur ärztlichen Medikamentierung oder braucht er das als Dopingmittel? Weiß, wie ich meine. Also das sind ja meistens Medikamente, die noch für andere Dinge gebraucht werden. Ne?
Ja. Ja, also eben, es gibt, da sind wir jetzt wieder im Strafrecht, also es gibt Mittel, die sind verboten in der Schweiz. Der Besitz von diesen Mitteln ist verboten. Okay. Wenn das eine ärztliche Legitimation hat, dann wird das natürlich, dann ist das etwas anderes, genau.
Gut, klar, ganz klar. Und jetzt das andere, was du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel als Hobby-Triathlet oder Triathletin, zum Beispiel, ich habe mich früher auch nie für einen Club, sondern ich bin immer mit einer Einzellizenz einfach gestartet. Erstens haben die wahrscheinlich auch kein Interesse daran. und zweitens auch keine rechtliche Handhabe, wenn ich jetzt vollgedröhnt in so einen Wettkampf starte, wo aber vielleicht von Swiss Triathlon ausgerichtet wird.
Genau, also jetzt Wettkämpfe von Swiss Triathlon, genau, eben das sind wir jetzt wieder, das ist ein Verband, der unterstellt ist. Entsprechend, wenn du dich grundsätzlich mit der Anmeldung, dann unterschreibst du das, ab Zeitpunkt der Anmeldung bist du in dem Sinn unterstellt, wenn du nicht deine Jahreslizenz hast. Das ist dann auch, ja, je nach Einzelfall auch, oder zum Beispiel sage ich, im Fußball ist es klarer, da hast du eine Lizenz für das ganze Jahr und da bist du einfach unterstellt. Im Triathlon kann es durchaus sein, wie du sagst, eben mit Tageslizenz etc., ja, dass man da im Einzelfall anschauen muss, ist der Athlet unterstellt oder war er zum Zeitpunkt, wo Tat geschehen ist, war er zu diesem Zeitpunkt unterstellt.
Wer kann denn überhaupt kontrolliert werden? Das sind ja sicherlich alle Schweizer Sportler, die Swiss Olympic in irgendeiner Form angeschlossen sind durch ihren Verband, Verein, Club. Mhm. Und sobald ich als so ein Age-Grupper bin, wo eigentlich relativ frei startet, sobald ich mich aber in dieses System reinbegebe, wo Swiss Olympic den Rahmen setzt, muss ich mich auch entsprechend den Gegebenheiten oder den Regeln verhalten.
Ja, genau.
Also sind es praktisch alle, die an offiziellen Rennen starten. Egal, ja, ob ich Olympiasieger bin oder Hobbyathlet.
Genau. Wenn es zu Verstößen kommt, man unterscheidet zwischen Hobbysport und Leistungssport. Und hier ist dann die Frage, kann man vom Hobbysportler erwarten oder muss man da erwarten, dass er sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, also dass er eben jedes Medikament prüft, ob es legal ist oder nicht. Beim Leistungssportler, der muss das, oder? Und aber diese Grenze, die ist dann auch nicht immer so trennscharf, oder? Jetzt im Beispiel Triathlon sagen wir, alle, die eine Profilizenz haben, sind Leistungssportler. Und alle, die keine haben, gelten als Hobbysportler. Oder aber was ist mit einem Altersklassathleten, der, sagen wir, die Langdistanz unter 10 Stunden oder unter 9 Stunden absolviert, der irgendwie 15, 20 Stunden Sport in der Woche macht? Also kann man von ihm erwarten, dass er sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, oder? Oder bei älteren Altersklassen, der, sagen wir, der 60-Jährige, der jedes Jahr seine Altersklasse gewinnt und jedes Jahr sich für die WM qualifiziert, oder ist das Hobbysport oder geht das schon unter Leistungssport? Und das ist dann halt wirklich der Einzelfall und das sind dann halt auch Fragen, die vor allem bei uns der Rechtsdienst klären muss.
Ja, da kommen wir dann in die Tiefe, ne?
Mhm, genau.
Wir haben jetzt vorhin schon diese Erreichbarkeit der Kaderathleten angesprochen. Das ist organisiert auch durch eine App, oder? Da muss man sich immer eintragen. Und wie gesagt, das ist bei Age-Gruppern ja dann nicht der Fall. Die müssen ja nirgendwo, das fällt dann weg.
Ja.
Aber mich würde noch interessieren, was heißt das eigentlich für die Privatsphäre der Athleten? Die sind ja eigentlich durchleuchtet, ne?
Ja, sehr. Mhm. Also allgemein mit den Whereabouts, aber auch mit den ganzen Daten aus den Kontrollen etc. Das ist so, wir wissen sehr viel über die Athleten, die das auch sehr privat ist. Also kann auch Beispiel machen, dass wenn es in der Schweiz irgendein Sportlerpaar abzeichnet, dann wissen wir das unter Umständen schon recht früh mal, weil wir halt einfach sehen, wo sie sich aufhalten, wo sie übernachten etc.
Jetzt bist du ein erfolgreicher Triathlet, Hawaii. Du bist ein ultraschneller Marathonläufer. Bist du schon mal getestet worden?
Nein, ich wurde noch nie getestet.
Gut, ja. Das ist eine ehrliche Antwort.
Ja.
Aber du bist es auch, glaube ich, wie man sich adäquat verhalten würde, ne, beim
Testen. Also das mit dem Testen, oder? Es gibt Wettkämpfe, wo wir auch als Klassenathleten testen. Es ist halt schlussendlich ist es immer eine Frage der Ressourcen und auch der Prioritäten. Also unsere Priorität liegt grundsätzlich im Spitzensport. Und ja, es ist eine Ressourcenfrage.
Ja. Luca, jetzt komme ich so ein bisschen auf deine Arbeit noch zu sprechen. Wenn du unseren Zuhörern mal so vielleicht einen kurzen Einblick geben könntest, was machst du genau? Also wie sieht im Wesentlichen deine Arbeit aus?
Grundsätzlich unser Aufgabengebiet ist es, Informationen zu sammeln, auszuwerten, zu bewerten, eben Maßnahmen zu definieren, um eben potenzielle Verstöße aufzudecken oder zu entkräften. Und wenn es zu Verstößen kommt, dann ist unsere Aufgabe, diese zu untersuchen. Ja, was sind die Hintergründe dazu? Wer war allenfalls weiter involviert? Etc.
Ist das mit der Polizeiarbeit zu vergleichen wahrscheinlich?
Ja, in einem gewissen Maß sicher schon, aber das Umfeld ist halt schon ein anderes als bei der Polizei.
Mhm,
aber gewisse Arbeitsweisen sind sicher ähnlich.
Aber wie gehst du denn jetzt vor, wenn du, du musst mir dann sofort sagen, wenn ich da irgendwie Bereiche, weil ich glaube, das ist auch ein heikles Thema, ist, anspreche, wo du keine Auskunft geben kannst, weil ich denke mal, als Ermittler kann man da nicht so offenherzig sein. Mhm. Aber kommt es denn auch vor, dass du wirklich Athleten ansprichst oder ansprechen musst oder konfrontieren musst mit gewissen Aussagen und dann die auch eins zu eins abholst?
Ja, also eben wir sprechen mit Athleten, die werden auch, wenn es zu Verstößen kommt oder wenn wir irgendwelche Informationen haben, die werden befragt dazu. Ja, das ist so.
Kannst du mir denn sagen, was jetzt bei deiner Arbeit die größte Herausforderung ist?
Ja, ich würde schon sagen, an gute Informationen auch heranzukommen. Es ist schon eher, man ist schon eher etwas zurückhaltender, als in anderen Gebieten, zum Beispiel bei der Polizei, dort wurde teilweise etwas offener darüber gesprochen. Im Sport ist man sicher eher etwas zurückhaltender. Niemand will der sein, der jemand öffentlich irgendwie anprangert oder so. Ist schon eine Herausforderung, dass die Informationen zu uns gelangen, ja.
Da merke ich aber auch, dass man als Ermittler bei Swiss Sport Integrity vielleicht noch andere Fähigkeiten als Ermittler braucht als bei der Polizei. Wir haben es vorhin schon angesprochen, du bist Sportler, du kannst ganz viel nachvollziehen. Was würdest du denn sagen, was braucht, ich stelle mir das so vor in Richtung, ja, mehr Sensibilität oder?
Ja, es hilft sicher, wenn man den Sportler versteht. Mhm. Oder auch die Sportart selber, da ist natürlich eine andere Basis, wenn man darüber sprechen kann. Meistens ist ja so, die Sportler, die reden ja auch gerne über ihre Sportart, und wenn man da mitsprechen kann, hat man dann sicher eine gute Grundlage. So.
Das denke ich auch, ja. Da hat man auch schon mal ein gewisses Vertrauen, eine Vertrauensbasis, ne? Jetzt kommt vielleicht auch noch eine heikle Frage, wo du mir auch, du kannst auch gerne sagen, es geht mir jetzt doch ein bisschen zu tief. Ich kann mir vorstellen, dass du da eben auch, wir müssen das ja auch jetzt nicht schönreden, manchmal so ins kriminelle Umfeld kommst, wenn es wirklich um Handel geht und so weiter und so fort. Ist denn deine Arbeit auch gefährlich?
Nein, also alles, was eben mit im Strafrecht drin ist, da arbeiten wir mit der Strafverfolgungsbehörde zusammen, auch und da ist eigentlich die Polizei dann zuständig für die Sicherheit und alles.
Das kannst du dann übergeben praktisch, wie?
Ja, genau. Also, und wie gesagt, wir unterstützen sie, aber wir sind nicht die zuvorderst stehen da.
Und was sind so die Erfolgserlebnisse bei deiner Tätigkeit?
Wie gesagt, wir haben unseren Grundauftrag und für das sich einzusetzen. Ich bin auch Fan vom Sport und dem Sport etwas Gutes zu tun.
Du machst ja wahrscheinlich auch Beobachtungen an Wettkämpfen. Du hast einen anderen Blick vielleicht noch als Athlet im Wettkampf.
Ja gut, im Wettkampf selber ist man ja schon auch mit sich beschäftigt. Das trenne ich dann schon noch. Anderer Blick, man schaut vielleicht Resultate anders an oder kann dort irgendetwas sehen oder alles. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich an den Wettkampf gehe, um irgendwie alle anderen zu beobachten. Da gehe ich schon für mich selber noch hin.
Also ich merke schon, du hast den Rahmen da klar abgesteckt. Ich glaube, das muss man auch, wenn man so eine Arbeit macht.
Ja, das ist schon wichtig. Aber ich merke auch eben, es spricht sich auch herum und ich werde auch angesprochen, das ist bis jetzt sehr positiv, dass die Leute, die das wissen und eben zu mir kommen, irgendetwas erzählen, das sehe ich in dem Sinn positiv und nicht unbedingt als Last, dass ich jetzt da nicht mehr ungestört sein könnte oder so.
Ja, ja. Jetzt kommen wir mal zum Schluss noch auf diese Stammtischdiskussion. Ich nenne nur so diese Athleten wie Sam Laidlaw in letzter Zeit, die von sich zu reden gemacht haben, oder auch der Thomas Steger. Da wurde auch sehr viel diskutiert. Der Sam Laidlaw wurde ja von einem anderen Athleten beziehungsweise aus dem Athletenumfeld verdächtigt, gegen die Dopingbestimmung verstoßen zu haben. Wie gesagt, das ist ein Verdacht. Das ist erstmal bis dahin legitim. Und gegen ihn wird jetzt von Seiten der International Testing Agency, also ITA heißt die, ermittelt. Und mehr ist bislang überhaupt nicht bekannt. Es gab dann auf den Social-Media-Kanälen großen Aufruhr. Ich will dich da jetzt überhaupt gar nicht in eine komische Situation bringen, aber einfach mal dumm gefragt, kannst du mehr zu so einem Fall sagen oder und auch vor allen Dingen den Status der ITA erklären? Und wie steht die auch zur WADA und was kann man sich jetzt von dem Fall, ja, vielleicht kannst du so kurz deine Einschätzung geben.
Ja, also ich würde mal mit dem Status der ITA beginnen, dass man das zu erklären. Also die WADA, das ist die Welt-Anti-Doping-Agentur, genau, das ist eigentlich so die oberste Instanz in der internationalen Dopingbekämpfung. die WADA, die erlässt eben den Code und auch die ganzen Standards dazu. Also dort ist alles geregelt, wie muss eine Kontrolle ablaufen, wie muss die Analyse etc. Das ist alles sehr detailliert geregelt. Alle, die diesen Code unterschreiben, die verpflichten sich so zu einem Anti-Doping-Programm nach den Vorschriften der WADA. Und die Signatare dieses Codes, das sind zum einen die nationalen Olympischen Komitees, dann sind es internationale Sportverbände, dann sind es Großanlässe wie Olympischen Spiele oder Leichtathletik-WM etc. Und dann gibt es auch noch private Organisationen, die diesen Code unterschrieben haben. Für die Umsetzung dieses Anti-Doping-Programms gibt es dann zum einen die nationalen Anti-Doping-Organisationen, so wie wir es für die Schweiz eben sind. Und dann gibt es Organisationen wie die ITA. Bei der ITA handelt es sich um eine unabhängige Anti-Doping-Organisation, die dieses Anti-Doping-Programm für Verbände oder auch bei Großanlässen durchführt.
Ironman zum Beispiel.
Ja, genau. Und jetzt eben, das war ja früher auch so ein Punkt, der kritisiert wurde, dass man sagt, es kann ja nicht sein, dass der eigene Verband für das Anti-Doping-Programm zuständig ist, weil die haben ja kein Interesse daran, dass Fälle aufgedeckt werden. Genau. Und jetzt eben mit der ITA kann man dieses Programm abgeben. Und die machen das für sehr viele Verbände, zum Beispiel auch für die UCI oder für World Triathlon. Mhm. Die haben ihr Programm an die ITA abgegeben, können sagen, die machen das unabhängig, wir haben da keinen Einfluss darauf. Ironman, das ist ja eine private Organisation, die hat diesen WADA-Code auch unterschrieben. Das ist sicher positiv hervorzuheben, weil eben das bedingt gewisse Ressourcen und auch Finanzielles. Und auch Ironman hat ihr Anti-Doping-Programm an die ITA übertragen. Entsprechend hat eben die ITA auch die Fälle gegen Colin Chartier oder jetzt bei Sam Laidlaw geführt. Noch zu sagen zur ITA, also auch mit Ihnen, da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Austausch. Die ITA, es ist nie irgendwie ein Gegeneinander so, sondern das ist wirklich eine Zusammenarbeit. Das heißt auch nicht, dass Athleten, die eine Lizenz bei Ironman haben, nur von der ITA getestet werden dürfen. Ja. Also wir dürfen die Schweizer Athleten jederzeit auch kontrollieren. Und eben auch vom Informationsaustausch. Die ITA, die hat, sage ich so, den Gesamtüberblick über das große Ganze, aber dann regional oder national sind wir als meistens besser vernetzt und da sind sie auf uns angewiesen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und eben jetzt zum Fall Laidlaw. Ja, eben eigentlich das, was du gesagt hast, was bekannt ist, eigentlich aus Sicht der ITA ist das schon zu viel, dass das überhaupt schon publik wurde. Dieser Fall, das ist sicher für eigentlich alle Involvierten, sag ich mal, schlecht gelaufen. Zum einen eben für die Arbeit der ITA, dass jetzt das so öffentlich gemacht wurde, dass sie da am Ermitteln sind. Dann für die Personen, die mit der ITA gesprochen haben, die ja eigentlich ja fast öffentlich da genannt wurden. Weil, wie gesagt, es ist schon allgemein, ringen gewisse Athleten, oder mache ich Meldung oder nicht, spreche ich jetzt mit der Anti-Doping-Behörde oder nicht. Und wenn man sich dann dazu entschließt, mit ihnen zu sprechen und dann wird man da öffentlich quasi an den Pranger gestellt, ist es sicher auch nicht förderlich für Zukünftiges. Und ja, zum Schluss denke ich auch für Sam Laidlaw hat sich da auch nicht unbedingt einen Gefallen getan mit diesem Vorgehen.
Also da muss ich vielleicht ganz kurz nochmal, wenn wir bei dem Fall kurz nochmal hängen bleiben. Er hat das ja öffentlich gemacht, der Sam Laidlaw selber, weil er sich hat sich wahrscheinlich bedrängt gefühlt. Mhm. Es ist ja so gewesen, dass seine Freundin, seine Partnerin wohl auch noch gesagt hat, irgendwie kannst du froh sein, bist du nicht irgendwie da mit dem und dem erwischt worden. Ich glaube, es ging da um Hormone, wo sie erwähnt hat. Jetzt weiß man natürlich nicht, was scherzeshalber oder was echt. Und daraufhin sind diese Informationen wohl an die ITA eingegangen. Dann wäre es ja wirklich vom Athleten her, von der Kommunikation her, wahrscheinlich sinnvoller, erstmal abzuwarten. Was wird ja jetzt anscheinend auch gemacht, oder? Man hört ja nichts, oder?
Ja, also eben zu sich, dass, ja, genau, wie jetzt das genau öffentlich wurde, etc. Und ob jetzt das richtig war, dass er dann die Öffentlichkeit ging und so, das möchte ich nicht, oder kann ich nicht Blutblut teilen.
Ich auch nicht.
Was ich sagen kann, genau, aber eben irgendwie, irgendjemand hat diese Meldung oder diesen Spruch, was auch immer es war, hat es aufgenommen. Und das sind wir grundsätzlich wieder beim Thema, oder? Der Weg zu ITA wäre grundsätzlich der richtige gewesen, dass man das, man hat das gehört und man meldet das, damit sie dem nachgehen können, was sie auch gemacht haben oder noch dran sind. Mhm. Also der Weg wäre eigentlich richtig gewesen, eben wie das Ganze drumherum, dass es dann öffentlich wurde, das war sicher, wie gesagt, nicht gut.
Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen oder ich glaube sogar Monate her, dass man bis jetzt nichts gehört hat, aber hat das was zu sagen?
Ja, also die ITA selber, die hat ja auch nicht kommuniziert schon, dass da irgendetwas am Laufen wäre, oder das hört man eigentlich auch nicht. Aber ja, das Dossier wird sicher nicht einfach geschlossen sein.
Kann man vielleicht daraus lernen, dass man die Kommunikation vielleicht geschickter machen sollte, wenn man sich in dem Kreis bewegt. Ne? Genau, ist auch immer eine Sache der Kommunikation. Jetzt haben wir noch den Thomas Steger, wo er wirklich auch ein sehr, sehr guter Triathlet ist und wo er auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat die letzten Jahre. Und der wurde 2023 rückwirkend für ein Jahr wegen eines Asthmasprays gesperrt. Dieses Asthma-Spray, also ich gehe jetzt, das sind die Informationen, die ich habe, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber vielleicht weißt du das besser. Das war im 2014 abgelaufen, gehörte seinem Vater. Ich glaube, sein Vater ist sogar Arzt. Das ist dann auch komisch, warum hat ein Arzt so ein altes Asthma-Spray im Schrank? Und er hat es, also Thomas Steger hat es selbst nicht eingenommen. Es gab auch nie eine positive Probe. Und ich habe mir gedacht, jetzt da besteht ein Erklärungsbedarf. Allerdings, wenn du sagst, allein schon der Besitz ist strafbar oder ist einfach nicht regelkonform, dann ist der Fall klar.
Ja, genau.
Aber hört sich trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam an, oder?
Ja, klar, eben, was hast du gesagt, dass das ist ja einfach das vom Statement vom Athleten her. Ja, es gibt noch die andere Seite. Aber ja, ohne jetzt auf diesen Fall einzugehen, genau, der reine Besitz einer verbotenen Substanz stellt auch schon einen Verstoß dar. Mhm. Und das ist das, wofür er gesperrt wurde. Ob jetzt zu Recht oder nicht, das ist etwas anderes.
Ja, genau. Mhm. Aber auch da würdest du jetzt wahrscheinlich empfehlen, dass man mit dem Urteil über solche Athleten sich zurückhält?
Also dort ist mir aufgefallen, eben viele, auch dort wurde eigentlich viel für den Athleten geschrieben. Viele Kommentare gingen so in die Richtung, ja, man kann doch hier nicht von einer Dopingsperre sprechen, er wurde ja nicht positiv getestet. Eben wir sprechen immer von einem Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen, die Medien etc. sprechen oder schreiben halt eher Dopingsperre. Ja, ist in dem Sinn auch nicht falsch, aber ja, wie gesagt, die positive Probe ist einfach ein Verstoß, ein möglicher Verstoß.
Luca, ich möchte das sehr interessante, wirklich sehr interessante Gespräch für mich schließen mit der Frage, ob du aus deiner ganz anderen Sicht, wo wir alle haben, eine Lösung für dieses, ich weiß, dass die Frage vielleicht ein bisschen daneben sein könnte, weil es fragt sich jeder und wir sind an dem Problem seit Jahrzehnten dran, aber trotzdem, mich interessiert einfach deine Antwort, ob du ansatzweise eine Lösung für das Problem siehst.
Ja, das ist sicher eine gute Frage, die Lösung habe ich nicht. Wenn du mich fragst, also ich sehe mich jetzt da nicht irgendwie als Moralprediger oder so, ich spreche jetzt einfach für mich. Was für mich die Faszination ist am Triathlon oder am Ausdauersport, ist seine Ehrlichkeit, oder? Glück spielt eine sehr kleine Rolle. Du wirst nicht mit Glück 10 Minuten schneller. Klar, du kannst mal Pech haben. Aber es ist dann ein sehr ehrlicher Sport. Was du bereit bist zu investieren, kannst du auch an Leistung erwarten. Und ja, das macht's ja auch aus. All die Stunden, die Wochen, die Monate, die du dafür trainierst und was du dort alles erlebst, bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter, die harten Trainings zusammen etc., das ist doch das, was den Sport ausmacht, um dann am Tag X zu zeigen, was man gearbeitet hat, und kann es unmöglich der Anreiz sein, dann an diesem Tag irgendwie eine Abkürzung zu nehmen und zu betrügen.
Das sehe ich genauso. Du hast auch gesagt, dass du wohnst ja in Fribourg und pendelst mit dem jeden Tag, glaube ich, mit dem Velo oder fast jeden Tag,
ja.
bei Wind und Wetter, oder? Gibt es auch schon mal das Auto oder den Zug?
Ja, wenn die Straßen es zulassen, dann eigentlich schon immer. Vielleicht noch der Grund, also unser Direktor, der wohnt ein Dorf neben mir. Aha. Und der kommt auch jeden Tag mit dem Fahrrad.
Ich sehe es.
Und ich sage dann immer, dann habe ich auch keine Ausrede, wenn er jeden Tag kommt.
Genau. Aber es gibt nicht jedes Mal auf den Hin- und auf dem Rückweg ein Battle.
Nein.
Das ist, ja, sonst wärst du wahrscheinlich dann wirklich mal irgendwann im Übertraining. Wenn du mit anderen Triathleten sprechen würdest über dieses ganze Thema, hast du irgendwie einen Ratschlag oder einen Tipp, wie sie sich mit dem Thema beschäftigen sollten oder wie sie darauf zugehen sollten oder wenn es mal Probleme gibt, was, ja?
Mal grundsätzlich, und auch bevor ich hier angefangen habe, ich hatte nie irgendeinen Berührungspunkt mit diesem Thema und ich glaube, genau, man muss das auch nicht immer überdenken alles und ich bin nach wie vor auch der ganz festen Überzeugung, dass der ganz große Teil, die überwiegende Mehrheit der Sportler das genauso sehen und den Sport fair und sauber durchführen und ausführen, so wie ich das auch mache. Und ich glaube, man muss das auch nicht alles, ja, jetzt die ganze Zeit nur über das denken, weil dafür ist ja der Sport auch zu schön.
Das ist aber jetzt ein schönes Schlusswort. Ich finde, deine Erklärungen waren jetzt sehr einleuchtend und sehr klar. Das habe ich jetzt sehr geschätzt und ich danke schon nochmal.
Ja, vielen Dank dir.
Und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Tschüss miteinander.
Tschüss.